Interview mit Christoph Kocher. Christoph Kocher hält Workshops und Seminare zum Thema Rechnungslegung. Ich spreche heute mit ihm über seine Arbeit und wie er zu seiner Spezialisierung kam. Sein Unternehmen Financial Reporting Service bietet Kunden die Erstellung von Finanzberichten nach HGB und IFRS an, sowie auch deren Übersetzungen in die deutsche und in die englische Sprache. Jetzt kommen wir zur ersten Frage. Christoph, du hast mehrere Titel, MBA, Certified Accounting Specialist und auch Diplom-Übersetzer. Was kam zuerst, die Ausbildung zum Übersetzer oder die wirtschaftliche Ausbildung? Oft ist die Spezialisierung bei Übersetzerinnen Zufall. Was hat dein Interesse an diesen Themen inspiriert?
Ja, also hallo Edith, vielen Dank erstmal für die Gelegenheit, dass wir dieses Interview machen. Das freut mich natürlich sehr. Gute Frage, muss ich sagen. Was war zuerst, Ei oder Henne? Also ist es tatsächlich für mich gar nicht so leicht zu beantworten. Ich habe mein Abitur gemacht auf dem Wirtschaftsgymnasium hier in Tübingen und da bekommt man so, sage ich mal, so ein BWL-Grundstudium, so das Fundament habe ich sicherlich auf der Schule schon gelernt. Also so eine Kosten-Leistungsrechnung, Deckungsbeitragsrechnung, so die Basics, das haben wir schon auf der Schule gelernt. Ich muss aber dazu sagen, ich war kein besonders guter Schüler. So, ne? Gleichzeitig hatte ich aber schon immer so ein bisschen ein Sprachtalent, ne? Und eine große Klappe noch dazu. Also ich könnte jetzt gar nicht genau sagen, was war zuerst da die Sprache oder das Interesse an der Betriebswirtschaft. Ich habe dann von der Ausbildung her habe ich zuerst den Diplom-Übersetzer gemacht und danach habe ich einen MBA gemacht. Und danach habe ich den CAS gemacht, also so chronologisch. Ich schließe vielleicht die Antwort ab. Ich glaube, es ist im Grunde auch irrelevant, sozusagen, wer was du zuerst machst. Also ich habe Kollegen, die sehr kompetente Übersetzer sind oder Dolmetscher sind, die haben eigentlich mal eine Ausbildung gemacht im Bankenbereich und haben sich dann diese Sprachkompetenz im Laufe ihrer Karriere drauf geschafft. Das geht, das ist klar. So, aber ich habe auch sehr kompetente Kollegen im Übersetzen und Dolmetschen, die sind genau andersrum gegangen. Die haben erst so eine sprachliche Kompetenz gehabt und haben dann im Laufe ihrer Ausbildung, ihrer Tätigkeit, haben sich dann noch sehr, sehr viel so Fachwissen dann angeeignet. Ich glaube, am Ende ist es egal, von welcher Seite du kommst. Du brauchst wahrscheinlich, um so einen Job zu machen, eine Affinität für Sprache. Du musst da Freude dran haben, mit Sprache zu arbeiten. Aber das alleine reicht natürlich nicht, sondern du brauchst schon auch wirklich fundierte Kenntnisse jetzt im Accounting, sonst gehst du unter. So, und wie du da hinkommst, sage ich mal, ist eigentlich wurscht. Hauptsache, du machst es mit Freude. So, ne?
Ja, danke für deine Antwort. Das ist interessant. Das ist oft der Fall, dass man dann später nach der sprachlichen Ausbildung dann auch noch eine Spezialisierung sich zulegt.
Ja.
Das ist immer hilfreich. Ja, dann habe ich jetzt eine zweite Frage vorbereitet. Die betrifft das Thema Nachhaltigkeit. Dieses Thema wird zusehends wichtiger. Und es wird auch immer wieder angesprochen. Immer mehr Firmen erstellen Nachhaltigkeitsberichte, auch in der Übersetzung. Was sind deine Erfahrungen und was sind deine Einschätzungen für die Zukunft zu diesem Thema?
Ja, das wird ist die große Welle, ne? Also aus meiner Sicht haben wir im Moment zwei große Wellen, die die Welt bewegen. Das eine ist die Digitalisierung und das andere ist die Nachhaltigkeit. Und wenn diese beiden Wellen jetzt zusammenkommen, dann wird das wirklich zu so einer Superwave. Ich glaube, man sollte auch, wenn man jetzt über Nachhaltigkeitsberichterstattung spricht, die Digitalisierung gleich mitdenken. Denn die Arbeitslast, die auf die Unternehmen zukommen, im Accounting, im Investors Relations, auch im Aufsichtsrat, die Arbeitslast wird so hoch werden, dass man es von vornherein eigentlich nur sich erarbeiten kann über die Digitalisierung. Also ganz spannendes Thema. Es bewegt sich natürlich im Moment unheimlich viel. Die EU-Kommission ist sehr aktiv, was die Regulatorik angeht. Ob sie der EU damit einen Gefallen tut oder eher ein Ei ins Nest legt, ist im Moment noch nicht klar. Das wird sich noch rausstellen. Man sollte immer im Hinterkopf behalten, das, was so KPIs angeht, die EU eigentlich nicht ausschlaggebend ist. CO2-Emissionen, Energieverbrauch, ja, da spielt die Europäische Union eigentlich nicht so eine große Rolle. Da sind wir unter 10%. Ja. Die sich eigentlich bewegen müssten, sind die großen Global Player, allen voran China, die USA und so weiter. Aber es bringt natürlich auch nichts, immer auf die anderen zu zeigen, sondern man muss natürlich irgendwo im eigenen Hof anfangen zu kehren. Insofern ist es ein Riesenthema für die Übersetzer und die Dolmetscher natürlich auch. Ja? Denn wenn ich einen Kunden habe, den ich vielleicht bisher betreue, jetzt im Financial Reporting, dann ist eigentlich absehbar, dass der mittelfristig jetzt beginnen wird, Nachhaltigkeitsprojekte zu machen und über diese auch zu berichten. Non-Financial Reporting. Ja. Das hehre Ziel, was sozusagen allen vorschwebt, auch der EU, ist dann dieses Integrated Reporting. Also ich habe ein Dokument und die Finanzkennzahlen sind mit den Nicht-Finanzkennzahlen dann ineinander verwoben und so weiter und so fort. Ganz ehrlich, da brauchen wir noch ein bisschen, bis wir an der Stelle sind. Aber es ist natürlich ein wichtiges Thema und für Übersetzer, Dolmetscher ganz, ganz spannendes, auch spannendes Tätigkeitsfeld. Ne? Also ja, gute Frage
Okay,
übrigens.
also das heißt, das ist auf jeden Fall ein Thema, auf das man sich vorbereiten muss, weil das wird jetzt auch in allen Sprachen wichtig werden und es wird auch wichtig werden, was verstanden wird darunter, nicht? Also das ist ja auch noch, ne? Also es gibt ja auch die sozialen Komponente und nicht nur die Umweltkomponente und so weiter. Gut. Ja, dann habe ich jetzt meine dritte und letzte Frage. Das betrifft jetzt eher nur die sprachlichen Aspekte. Also für den Übersetzungsbereich spielt die Europäische Union eine große Rolle, auch dadurch, dass die offiziellen Übersetzungen von Richtlinien und Verordnungen verwendet werden müssen, wobei diese natürlich nicht als Übersetzungen betrachtet werden, weil alle Sprachen gleichwertig sind in der EU. Das heißt, jedes Dokument ist eigentlich ein Original, sind aber in der Praxis natürlich Übersetzungen von einem Dokument. Die sprachliche Qualität von diesen Übersetzungen wird immer wieder moniert. Was siehst du hier als Ursache und welche Lösungsansätze können wir als Übersetzerinnen wählen und was würden Sie den Sprachendienste der Organe der Europäischen Union empfehlen, damit die Unstimmigkeiten so gelöst werden? Oder ist das von der Menge her einfach nicht bewältigbar?
Es ist von der Menge her natürlich riesig, aber es ist bewältigbar, weil du willst ja irgendwo auch einen guten Job machen als Übersetzer. Die Komplexität ist eigentlich nie eine gute Ausrede, um dann die Qualität hinten runterzulassen, sondern die Komplexität ist da im IFRS-Reporting schon längst, ja, in der Nachhaltigkeit auch. Aber das ist kein guter Grund, um zu sagen, ich schreibe jetzt eine schlechte Übersetzung. Nein. Ich glaube, der Anspruch an die Übersetzer ist, dass man damit eben umgeht. Und um mit etwas umzugehen, muss ich es erstmal verstanden haben. Ich muss es begreifen, auch in der Reichweite. Ja. Gehen wir mal ein bisschen von der Nachhaltigkeit weg. Da könnte ich auch sehr viel über Übersetzungen sprechen und über mangelhafte Dokumente. Bleiben wir mal beim IFRS, beim Financial Reporting. Da ist es natürlich so, dass wir die Originale von dem ISB in London bekommen. Die sind natürlich in Englisch gedraftet. nicht immer von englischen Muttersprachlern. Das sollte man vielleicht auch. Also die sind auf Englisch gedraftet und die sprachliche Qualität auf Englisch ist jetzt nicht ganz schlecht, auch wenn sie zuweilen natürlich einen so Rätsel aufgibt. Ne? Also ich denke zum Beispiel an diese Unsicherheit, ja, die subsequently resolved ist. Ja? Das ist alleine, ist ja, glaube ich, schon eine halbe Stunde in diesem Vortrag, den ich auf dem kommenden Camels Seminar, was heißt jetzt subsequently resolved? Ja, und das dann ins Deutsche zu übertragen, daran scheitert die EU in der amtlichen Übersetzung. Vorsicht, wenn wir jetzt von den deutschen Übersetzungen reden, haben wir ja quasi die Version, die vom IASB kommt. Das IASB selbst hat eigentlich einen ganz guten Übersetzungsprozess, die so Review-Schleifen auch machen mit Fachleuten. Die deutsche Qualität, die vom IASB kommt, ist jetzt nicht so schlecht. Wir gucken uns in dem Seminar in Frankfurt auch diesen Übersetzungsprozess mal an. So, die EU ist natürlich einfach, die machen eine amtliche Übersetzung und jetzt will ich die Kollegen überhaupt nicht diskreditieren, die in den europäischen Institutionen arbeiten. Ich kenne einige, das sind sehr kompetente Übersetzer, aber sie sind natürlich auch einfach Teil dieser Maschinerie, die da abläuft und die ist einfach riesig. Und da passieren dann Fehler in den Übersetzungen. So, wenn wir als Übersetzer jetzt einen Kunden haben, für den wir Finanzübersetzungen schreiben oder auch Non-Financial Reporting schreiben, dann ist natürlich schon auch unsere Aufgabe, dass wir wissen, an welcher Stelle in diesem Standard sind da Fehler drin. Ja. Und dann muss ich unter Umständen von der mangelhaften deutschen amtlichen Übersetzung abweichen, damit in meiner Übersetzung da dann eine Konsistenz vorhanden ist. Ja. Das bedeutet auch, dass ich das dann mit dem Kunden besprechen muss, übrigens auch dann mit dem WP, wenn der dann sozusagen da feststellt, ja, das steht aber jetzt hier in meiner EU-Verordnung in einem ganz anderen Wortlaut. Ja, gut, dann lassen Sie uns darüber reden. Das sorgt manchmal auch dann für Überraschungen bei Vorständen oder bei WPs, dass sozusagen der Übersetzer dann in der Lage ist, darüber zu sprechen. Aber ich glaube, das ist der Anspruch, den wir haben sollten. Insofern, tolle Frage, Edith, und du merkst schon an meiner Antwort, das ist ja nicht so ganz, also.
Es ist nicht so einfach zu beantworten. Ich bin auch schon sehr gespannt auf die 2 Tage. Wo du auch auf das eingehst. Und ich bedanke mich für deine Zeit und jetzt beende ich damit das Interview.
Danke. Okay, vielen Dank.